Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Schon häufiger haben wir in den vergangenen Monaten über den Irak und das Schicksal der christlichen Flüchtlinge berichtet, die durch die unvorstellbare Grausamkeit der Terrorbewegung Islamischer Staat aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Kirche in Not hilft diesen Menschen, steht ihnen auch jetzt noch bei, wo sich das Interesse der Weltöffentlichkeit schon wieder ein wenig abgewandt hat. Wir wollen uns heute einmal mit der Frage beschäftigen, was denken, fühlen eigentlich die orientalischen Christen in dieser Situation, die Christen, die bei uns in Europa leben, die hier aufgewachsen oder sogar geboren sind. Zwei von ihnen hat mein Kollege Berthold Pelster zu sich ins Studio eingeladen. Sie werden uns gleich berichten, wie sie versuchen, den vertriebenen Christen im Irak und Syrien zu helfen.
Im Sommer 2014 wurden sie über Nacht vertrieben aus ihren Häusern und Wohnungen. Christen aus Mosul im Irak und aus angrenzenden Städten und Dörfern. Vertrieben von islamistischen Terroristen der Bewegung Islamischer Staat. Diese Menschen, die alles verloren haben, ihre Heimat und ihren gesamten Besitz, sind angewiesen auf die Hilfe großzügiger Menschen mit Herz und Einsatzbereitschaft. Zu diesen Helfern zählen auch zwei junge orientalische Christen aus Deutschland, die heute bei mir im Studio sind. Nurşen Algül und Mike Melke. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Vielen Dank.
Sie beide haben eines gemeinsam, Sie sind Aramäer. Aramäisch, das ist die Sprache Jesus, so hört man immer wieder. Frau Algül, wo liegen Ihre Wurzeln, familiären Wurzeln?
Ja, also ich komme aus dem Südostanatolien. Das ist eine kleine Minderheit mittlerweile von uns Aramäern, auch als Assyrer. Das ist ein Volk und die Aramäer, die kommen meistens, sind sie aus dem türkischen Bereich, es gibt aber jedoch auch in Syrien. Und mit 9 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Wir gehören sozusagen zu den Flüchtlingen, die auch ihre Heimat verlassen mussten und in Deutschland dann eine neue Heimat gefunden haben.
Wie war das bei Ihnen, Herr Melki?
Bei mir ist es etwas anders. Mein Großvater kam als Gastarbeiter nach Deutschland und dann hat meine Mutter meinen Vater in Syrien im Urlaub kennengelernt. Da war es die klassische Liebesgeschichte, sie haben sich verliebt. Meine Mutter kommt aus der Türkei, mein Vater aus Syrien und ich bin hier in Gießen in Deutschland geboren.
Eine weitere Gemeinsamkeit, die Sie haben, ist, dass Sie beide zur syrisch-orthodoxen Kirche gehören. Und eine dritte Gemeinsamkeit ist, dass Sie sich einsetzen für eine Initiative, die irakischen Flüchtlingen hilft. Wie kommt man dazu, Frau Algül?
Ja, also unsere Organisation We Are Christians, Aramaic Charity Organization, fing damit an, dass die Gründer Josef Gabriel, seine Ehefrau Gula Gabriel und Markus Stefan eine Idee hatten, nachdem die Christen leider ihre Heimat verlassen mussten, zumindest auch in Syrien und in Irak. Da wurden die Christen mit diesem Zeichen, was für Nazaraner, mit dem arabischen N an ihren Häusern wurden sie beschmiert, damit man so erkennt, wo die Christen leben. Und somit wurden sie eigentlich von ihren Häusern vertrieben. Und man hat halt das Elend gesehen, dass diese Menschen einfach Hilfe brauchen. Und da waren die Gründer, die ich jetzt genannt hatte, hatten die Idee zu sagen, gut, wir müssen jetzt mal was machen, wir dürfen nicht zuschauen. Wir haben lange immer wieder zugeguckt, wie die Christen verfolgt werden. Und jetzt müssen wir agieren. Und dank ihrer Hilfe haben sie dann Aktion gestartet und haben Demonstrationen natürlich gemacht und wirklich der Welt einfach gezeigt, da sind Menschen, die brauchen Hilfe. Und wir haben, also die haben dann eine Aktion gestartet mit dem T-Shirts-Verkauf. Und dadurch hat man auch wirklich sehr viel Unterstützung der Bevölkerung bekommen. Man hat 20.000 Euro konnten die durch diesen Verkauf Erlöse einholen. Und mit dieser Erlöse hat man dann sich vorgenommen, dann vor Ort diesen Menschen zu helfen. Das war halt auch ganz wichtig, dass man selber die Initiative ergreift und sagt, gut, wir geben das jetzt nicht irgendeiner Organisation, sondern wir wollen selbst wirklich vor Ort gehen, wir wollen schauen, was kann man diesen Menschen helfen, wie kann man diesen Menschen helfen. Und da war auch Herr Mike Melke dabei, der dann mit in den Irak dann geflogen ist.
Wobei das ja nicht ungefährlich ist, Herr Melki, wenn man sich in solche Krisenregionen hineinbegibt. Darüber hinaus kostet es Geld, man muss vielleicht Urlaub opfern. Was war Ihre Motivation, hier konkret zu helfen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe mich in meiner Jugend mit unserer Ethnie beschäftigt. Wenn man das tut bei uns, dann kommt man ganz schnell auf den Völkermord im Jahre 1914-15. Im damaligen Osmanischen Reich und den Assyrern, Aramäern, den Armeniern und den Griechen, da stößt man drauf. Und es war für mich erschreckend, die Geschehnisse, die mir geschildert wurden von meinem Großvater. Aber ich fand es doch erschreckender, dass die Welt nichts getan hatte. Dass man einfach nur tatenlos zugeschaut hat. Und ist das jetzt zum 100. Mal. Und ich konnte mir niemals vorstellen, dass so etwas sich wiederholt. Als es wieder passiert ist, dann gab es für mich nicht die Frage, ob ich was tue, sondern was kann ich tun. Zu diesem Zeitpunkt war dieses Thema in den Medien gar nicht präsent. Und deswegen haben wir Demonstrationen veranstaltet. Und auf so einer Demonstration bin ich dann dem Josef begegnet, mit seiner Frau, mit dem T-Shirt. Und das hat sich dann für mich, die Möglichkeit ergeben, meinen Worten auch Taten folgen zu lassen, nämlich mit ihnen in Irak zu gehen und vor Ort auch dann Aktivhilfe zu leisten.
Wo genau sind Sie gewesen im Irak?
Wir sind nach Erbil geflogen, im Nordirak. Und waren jetzt zweimal dort. Bei unserer ersten Reise sind wir mit einem Fernsehteam auch runtergeflogen, haben eine Doku gedreht. Und im Rahmen dieser Dokumentation bin ich dann auch nach Mahmur, und Mahmur ist ISIS-Gebiet, also da sind wir unter Schutz der kurdischen Truppen mit dem Panzer sind wir dann an dieses Gebiet und dort konnte ich auf ISIS-Gebiet schauen und dann kamen die auch schon und dann mussten wir ganz schnell wieder von dort weg. Und 10 Minuten später kam auch die Meldung, da hat eine Rakete eingeschlagen. Und für mich die Beweggründe, warum mache ich so etwas, ist, ich wollte einfach auf die Situation unseres Volkes aufmerksam machen. Und wenn das Fernsehen dabei ist, dann ist mir das egal, was mit meiner Wenigkeit passiert, wenn ich einer breiten Masse das Schicksal dieser armen Menschen zugänglich machen kann. Und ja, wir waren aber dann auch in Duhok und in verschiedenen auch Städten in der Ninive-Ebene.
Also. Und dort sind Sie dann ganz konkret Flüchtlingen begegnet. Ja. Wie ging es den Menschen, als Sie dort vor Ort waren?
Nicht gut. Gar nicht gut. Wir sind in dieses eine Lager. Das war ein Lager, da waren alles voller Zelte und die Menschen liefen da barfuß rum. Es war ein matschiger Untergrund. Ich lief da entlang und mir wurde vorher gesagt, dass ich mich mit den Menschen unterhalten soll. Das war ja auch alles klar für mich. Aber irgendwann bemerkte ich nur noch, wie mich jemand von der Seite stößt und sagt, Mike, sag doch was. Ich bemerkte gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Nämlich als ich diese Menschen gesehen habe, wie sie da saßen, teilweise apathisch, teilnahmslos, haben einen angeguckt, einen gar nicht wahrgenommen. Und mir war klar, dass diese Menschen gestern noch alles hatten, was wir hatten. Nur saßen sie da. Und mein Innerstes wollte, dass ich mich einfach hinsetze und mit den Menschen weine. Aber das konnte ich nicht tun. Mir war klar, dass diese Menschen Hoffnung in uns, in unserem Team sehen. Was sollen diese Menschen denken, wenn wir jetzt kommen aus dem sicheren Europa und weinen um sie? Es würde doch schlechter um sie stehen, als sie denken. Und deswegen habe ich mich da zusammengerissen und habe dann mit den Jungs die Decken verteilt und so weiter. Aber diese Menschen, da hat es an allen Ecken gefehlt. Da war diese eine Frau, die erzählt hat, als sie aus Mosul geflohen sind und dort ankam, sind 6 Familienmitglieder nur von ihr vor Erschöpfung gestorben. Diese Menschen sind vielleicht dem Schwert des IS entkommen, aber sie sind neuen Feinden ausgeliefert, wie Kälte, Hunger, Verzweiflung, Erschöpfung. Sie sterben an verschiedenen Sachen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Flüchtlingshilfe im Irak, organisiert von jungen orientalischen Christen in Deutschland, ist heute unser Thema. Berthold Pelster spricht mit Nurşen Algül und Mike Melke von der Initiative We Are Christians Aramaic Charity Organization.
Was sind die dringendsten Maßnahmen, mit denen diesen Menschen geholfen werden muss? Die brauchen sicherlich etwas zu essen, vielleicht Kleidung, Decken haben Sie schon erwähnt. Ja. Am Anfang haben viele Menschen in Zelten übernachten müssen, es war ja Sommer, als sie geflüchtet sind. Das ist inzwischen einige Monate her. Wie leben diese Menschen heute?
Jetzt bei unserer zweiten Reise im Dezember war die erfreuliche Entwicklung, die wir festgestellt haben, dass die Menschen tatsächlich aus diesen Zelten raus sind. Es sind Container aufgestellt worden, da leben diese Menschen drin. Rohbauten müssen Sie sich vorstellen, wie so riesige Einkaufszentren, die sich im Rohbau befinden. Da sind Container reingestellt worden oder so dünne Gipskartonwände. Aber nichtsdestotrotz ist es dort immer noch, ich will nicht sagen menschenunwürdig, aber bei weitem von der Normalität entfernt. Die Menschen frieren dort. Wir kamen in diese eine Containersiedlung und da war der Pastor in diesem Container mit einer dicken Jacke, im Parker, Decke, Mütze über dem Kopf und hat gefroren. Wir haben gesagt, Abuna ist Anrede vom Pfarrer, das ist unser Vater. Was können wir für euch tun? Dann sagt ihr, wir frieren. Da haben wir für 120 Familien Heizstrahler gekauft. Das war auch ein tolles Gefühl und ich möchte mich auch hier nochmal an die Spender bedanken, bei den Spendern. Vielen Dank. Es war wirklich ein tolles Gefühl, jeder Familie so einen Heizstrahler zukommen zu lassen. Und da die Situation sich verbessert hatte, haben wir es uns auch erlaubt, in medizinische Zwecke zu investieren. Hier konnten wir aber nicht wie gewohnt vorgehen. Normalerweise kaufen wir die Sachen selber ein und geben sie den Flüchtlingen. Bei der Medizin war das nicht umzusetzen, deswegen haben wir einigen Leitern oder Bischöfen Geld gegeben für Medizin, und damit sie das den Menschen so zukommen lassen.
Frau Algül, ist es schwierig in Deutschland Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, Menschen, die bereit sind, Geld zu geben oder Sachspenden zu leisten?
Nein, ganz im Gegenteil. Also wir waren sehr positiv überreicht, wie viel Hilfe da eigentlich, wie viele Menschen sich zur Verfügung gestellt haben. Also es waren sehr viele Freiwillige. Wir haben innerhalb von 2 Wochen 40 Tonnen Kleidung sammeln können in verschiedenen Städten, also bundesweit. Und wir haben auch circa 60.000 Euro, also zwischen 60 und 70.000, jetzt sind es mittlerweile, haben wir Spenden erhalten. Und das war großartig. Also es war eine Hilfe, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Also wirklich für jeden Euro, jeder, was er spenden kann, kommt auf jeden Fall, jeder Euro kommt an. Und nein, die Bevölkerung ist wundervoll. Also die helfen und das ist sehr schön.
Sind das vornehmlich Menschen, Gläubige aus ihren eigenen Kirchengemeinden oder geht das querbeet durch die ganze Bevölkerung?
Das ist wirklich, also querbeet. Das sind sogar Muslime waren sogar dabei, die Kleidung gespendet haben, die was geholfen haben, mitgebracht haben. Also es waren nicht nur jetzt Aramäer, Assyrer, wie auch immer, also waren auch Deutsche dabei, ganz, also wirklich international eigentlich. Und jeder, der das mitbekommen hat, der auf Facebook gelesen hat, kam und hat gespendet und gegeben. Also es war ganz toll.
Wenn wir auf den Irak schauen, dann sind es nicht nur die Christen, die massiv unterdrückt und vor allen Dingen vertrieben worden sind, sondern zum Beispiel auch die religiöse Minderheit der Jesiden. Haben Sie auch Jesiden getroffen, Herr Malki?
Wir haben nicht nur Jesiden getroffen, wir haben auch Jesiden geholfen. Wir haben auch Muslimen geholfen, die also vor dem IS fliehen mussten. Nämlich der IS verfolgt nicht nur die Christen und Jesiden, der IS verfolgt jeden, der anders denkt, der nicht bereit ist, wirklich 1400 Jahre rückwärts gewandt zu denken. Und viele Muslime sind geflohen, denen es nicht gut geht. Und wir haben jemanden getroffen, der 3 Monate lang Geisel der ISIS war und zum Islam konvertieren musste. Er war Christ. Und er konnte fliehen, er konnte mit der Hilfe von Muslimen fliehen, die ihm geholfen haben. Es gibt viele Muslime, die in Mosul leben, die da nicht leben wollen, aber leben müssen. Wenn sie ihre Meinung kundtun, dann werden sie umgebracht. Also vor der IS ist jeder Andersdenkende der Feind. Ich war bei der ersten Reise in Lalish. Lalish ist das Heiligtum der Jesiden, was so bei uns jetzt Christen Jerusalem wäre. Und ja, es war ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis, dort zu sein. Dort gibt es viele Flüchtlinge, die da vor den Toren rundherum um dieses Heiligtum ausharren. Und für mich war es ein persönliches Anliegen, mit dem Fernsehteam dahin zu gehen und auch die Situation der Jesiden zu zeigen, weil uns verbindet diese leidvolle Geschichte, immer verfolgt worden zu sein.
Wie kann man diesen Menschen denn mittel- und langfristig helfen? Sie haben ihre Heimat verloren. Haben diese Menschen eine Hoffnung, dass sie jemals wieder zurückkehren können in ihre Häuser, in ihre Wohnungen?
Genau diese Frage haben wir einem unserer Erzbischöfe, seine Eminenz Musa Shamani, gestellt. Er hat seinen Sitz im Kloster Mormatai, was ungefähr 35 Kilometer von Mosul entfernt ist. Und wir haben ihn gefragt, Eure Eminenz, was denken Sie, werden die Menschen zurück nach Mosul gehen, wenn Mosul befreit werden wird? Sagt er, nein, mein Sohn, ich denke das nicht. Auch wenn die ISIS zurückgedrängt werden wird, sind es doch die Nachbarn gewesen, der Christen, die sie auf die Straßen gezerrt haben. Das heißt, die Menschen haben immer noch dieses Gedankengut im Kopf und die Christen werden sicherlich nicht dahin zurückgehen wollen. Wie kann man den Menschen helfen, also jetzt kurzfristig, mittelfristig? Die Spendenbereitschaft darf nicht abreißen. Da fehlt es noch an vielen Ecken und Enden. Die Verbesserung ist sichtbar. Deswegen werden wir auch weiterhin runterfliegen. Aber langfristig hilft uns den verfolgten Minderheiten nur eine Schutzzone. Eine Schutzzone, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass wenn es drauf ankam, wir auf uns allein gestellt wurden, als dieses Mosul oder die Nineveh eben überrannt hat, haben die kurdischen Truppen, die Peschmerga, die Waffen fallen lassen und die Christen und Jesiden ihren Schicksal sich selbst überlassen.
Wie aber könnte so eine Schutzzone aussehen, Frau Algül? Muss man sich das vorstellen mit einem hohen Zaun drumherum oder mit einer Mauer oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich denke, die Schutzzone sollte, also so ist es gewünscht in der Nineveh-Ebene. Da sollte es sein, so dass die Christen wirklich einen gewissen Schutz haben. Da ist die internationale Gemeinschaft, denke ich, gefragt. Und die müssten, es ist natürlich nicht meine Aufgabe, jetzt vorzuschreiben, wie das erfolgen soll. Das sind Menschen, die da ihren Gebiet haben und das auch wissen, wie das am besten sein wird. Aber ohne diesen Schutz, es wird langfristig kaum ein Christ im Nahen Osten bleiben. Also das ist, da kann man nicht drum herum, wenn man wirklich Wert drauf legt, dass die Christen da bleiben. Und das ist ja nicht, es ist ja den Menschen nicht geholfen, wenn sie ihre Heimat verlassen und in der Diaspora oder in Deutschland eine neue Heimat zu finden. Diese Menschen wollen auch gar nicht ins Ausland, aber halt um ihren Leben zu schützen, werden sie es irgendwann tun, wenn da kein Schutz ist. Und das muss, also diese Schutzzone muss gewährleistet sein. Da darf man einfach nicht wirklich wegschauen und sagen, naja, die überlassen wir einfach ihren Schicksal. Und das wäre echt sehr schade, wenn der Nahe Osten, wie gesagt, ohne Christen bleibt. Und es ist nicht weit hergeholt, wenn es nicht geholfen wird.
Die Vereinigung We Are Christians Aramaic Charity Organization setzt sich für Flüchtlinge im Irak ein und Berthold Pelster hat mit zwei Mitgliedern dieser noch jungen Gruppierung gesprochen.
Die meisten Flüchtlinge haben sich in die autonome kurdische Region im Norden des Iraks hinbewegt. Dort sind sie relativ sicher. Nun sind aber auch die Kurden zum größten Teil Muslime. Aber praktizieren sie einen anderen Islam? Sind sie friedfertiger als die fanatischen Muslime, von denen sie vertrieben worden sind?
Was den Islam angeht, kann ich Ihnen das nicht so genau sagen, weil es scheint doch so zu sein, dass er verschieden ausgelegt werden kann, weil wir haben auf der einen Seite die ISIS, die ihn sehr, sehr radikal auslegt, auf der anderen Seite im Nordirak, wo die Christen beschützt werden von der kurdischen Regierung. Was die Hintergründe sind, kann ich Ihnen nicht sagen, weil vorher wurden die Christen sich selbst überlassen, jetzt werden sie geschützt. Ob das was Politisches ist oder etwas mit dem Islam zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, dass die Muslime, die ich kenne, die Muslime, die uns gespendet haben, die Muslime, die hier die in Deutschland leben, oder die große Mehrheit der friedlichen Muslime, einen anderen Islam lebt, wie diese Menschen, wie die ISIS. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel solche Strömungen anschaue, wie diese Pegida oder so, dann finde ich das schon bedenklich, dass rechte Strömungen sich die Unsicherheit der Leute zunutze machen. Und da finde ich, wenn ich an die Mohammed-Karikaturen denke, dass damals so ein gewaltiger Aufschrei durch die muslimische Welt gegangen ist. Und jetzt kommt so eine Bande marodierender Leute, die im Namen Mohammeds morden, dass da nichts geschieht. Und ich finde, jetzt ist diese friedlich lebende Mehrheit der Muslime gefragt, denn zu sagen, es hat nichts mit dem Islam zu tun, das reicht nicht, um dieser Tragödie zu begegnen. Hier muss man auf die Straßen gehen und sich ganz klar davon distanzieren.
Frau Algül, auf die Straße gegangen sind ja Millionen Menschen nach dem schrecklichen Attentat auf die Journalisten der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. War das ein Einschnitt? Mit welchen Gefühlen haben Sie diese Ereignisse beobachtet?
Also das sind natürlich schreckliche Ereignisse und ich finde es so traurig, dass wir in so einer Zeit sowas erleben müssen, dass wir in einer demokratischen Länder leben und diese Menschen eigentlich unter uns gelebt haben und so mit Hass erfüllt sind und so wenig tolerant, das ist erschreckend. Sowas darf nicht, egal in welcher Religion, egal in welcher Zeit, sowas darf nicht geschehen. Ich denke, das ist etwas, was der Islam oder die Moslems untereinander mal klären müssten. Also es reicht natürlich auch nicht als Moslem zu sagen, wenn die auf die Straße gehen und sagen, das gehört nicht zum Islam. Die müssen sich Gedanken machen, woher, warum kommt es? Es ist ja nicht so, dass die Moslems, dass die Terroristen auch nicht die Moslems umbringen, wie wir es gesehen haben. Der Polizist, er war ja Moslem, er ist trotzdem umgebracht worden. Also die nehmen da keine Rücksicht. Diese Fanatiker oder diese Menschen, die einfach keinen Sinn in ihrem Leben finden, verlorene Menschen eigentlich, und die versuchen vielleicht einen Sinn in ihrem Leben geben, indem sie solche Attentaten begehen und denken, bei Allah, bei Gott, was Gutes bewirken zu können. Da müssen einfach die Moslems wirklich für Aufklärung sorgen. Warum gibt es in Koran diese Versen, die friedlichen, aber auch die anderen Versen, die vielleicht einen Menschen dazu bewegen, so solchen Anschlägen zu tätigen? Warum? Diese Sachen müssen geklärt werden. Und wenn es sein muss, müssen genau diese Sachen, die jetzt nicht gerade zum Frieden beiführen, müssen vielleicht neu reformiert werden. Aber da müssen die Moslems, die Islamisten, also die Moslems müssen das mal wirklich ernst nehmen. Und im Endeffekt, wie gesagt, die töten ja, die bringen ja auch ihre eigenen Leute oder Gläubige ja um. Also es ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur die Christen in Gefahr, sondern auch sie selber.
Herr Melki, wie wird es mit Ihrer Hilfsinitiative We Are Christians weitergehen?
Wir werden definitiv weitermachen. Wir haben es den Leuten versprochen, dass wir ihre Geschichte erzählen, dass sie wiederkommen werden. Es wird jetzt so aussehen, wir haben Spenden entgegengenommen, wir haben die Spenden eingesetzt. Jetzt sind wir auch natürlich den Leuten gegenüber verpflichtet, darüber zu informieren, was haben wir getan. Ein Teil unseres Teams fährt durch die Republik, hält Vorträge in Gemeinden, wir sammeln weiter Spenden und denken uns weitere Aktionen aus, wie wir den Leuten helfen. Und hoffentlich geht es bald wieder runter zu den Leuten.
Und das sind alles Ehrenamtliche, die diese Initiative am Laufen halten, Frau Algül. Wo findet man Informationen zu Ihrer Initiative?
Also wir sind alle ehrenamtlich tätig und auch sogar wie Herr Mike Malke und die Mitglieder, die in den Irak geflogen sind, haben ihre Kosten, also die Reisekosten selber bezahlt. Also da sind wirklich, da achten wir auch sehr darauf, dass diese Gelder, die wir bekommen, auch dem wirklich auch an die Bedürftigen eingesetzt werden. Und wie gesagt, ja, wir sind alle ehrenamtlich. Man kann uns auf unserer Homepage, We Are Christians, oder auch bei Facebook unter noch We Are N. Das war die Aktion, die eigentlich gestartet worden ist und dann in We Are Christians umgewandelt worden ist. Da kann man über unsere Aktionen Informationen sich einholen, Videos vom Irak, jetzt wo es die waren, sehen. Und ja, auch, wie gesagt, wir brauchen im Moment, was auch sehr dringend ist, was wir benötigen, sind Medikamente. Diese Menschen brauchen Medikamente vor Ort und es ist sehr schwierig, Medikamente zu bekommen. Also da ist mein Appell an vielleicht Apotheker oder ich weiß es nicht, Krankenhäuser, die vielleicht oder Pharmaunternehmen, die sich wirklich zur Verfügung stellen, bereit erklären, da zu spenden, weil das ist notwendig. Und natürlich Lebensmittel, aber diese Lebensmittel, da der Transport sehr teuer ist und auch manchmal schwierig sein kann, wäre es natürlich gut, wenn wir Gelder als Spenden bekommen, dass wir dann vor Ort wirklich das, was die benötigen, auch kaufen und verteilen. Aber Medikamente wären sehr notwendig.
Mehr als 100.000 Christen und Jesiden mussten fliehen vor der terroristischen Gewalt der Terrorbewegung Islamischer Staat. Diese Menschen können nur überleben, wenn andere Menschen helfen. Sie beide gehören dazu mit ihrer Initiative We Are Christians. Sie haben darüber berichtet. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit, Gottes Segen und danke fürs Kommen.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Zwei junge Christen von der Vereinigung We Are Christians Aramaic Charity Organization waren heute unsere Gesprächsgäste. Mehr zu dieser Initiative erfahren Sie unter www.wearechristians.de. Heute Nachmittag findet in Ebersbach an der Vils ein Informationstag dieser Gruppierung statt. Gäste dieser Veranstaltung sind neben anderen Bischof Mor Julius Hanna Aydin, der Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland und auch Metropolit Mor Timotheos Mosa Al-Samani, Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien aus dem Kloster Marmatta im Irak wird sprechen, sowie viele weitere Experten zum Thema. Ebersbach an der Vils liegt im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Veranstaltungsort ist das Restaurant Cantina in der Hans-Zinser-Straße 1 bis 3. Eine herzliche Einladung, sich dort zu informieren. Sich informieren und auch helfen können Sie auf den Netzseiten von Kirche in Not unter www.kirche-in-not.de finden Sie viele Projekte für die christlichen Flüchtlinge im Irak. Die Mitarbeiter beraten Sie auch gerne persönlich am Telefon. Das war Weltkirche aktuell. Ihnen allen eine gute und gesegnete Zeit. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.